Was schaust du?
Ich habe eine Geschichte für dich.
Oh.
Also ein Szenario. Und ich würde gerne wissen, was du glaubst, was die Geschichte dahinter ist.
Ja.
Also, ich bin ja mit dem Auto hier gefahren.
Wir sind hier zu Baden wieder bei mir,
genau,
auf dem Küchentisch.
Richtig. Und dann bin ich gefahren und dann sehe ich plötzlich eine Schuhe auf der Autobahn. Also eine Adidas-Sneaker.
Ja, das gibt es immer mal wieder.
Gut. Und dann fahre ich weiter und etwa einen Kilometer weiter ist der zweite Schuh. Das genau gleiche Modell.
Ja.
Also, wie passiert das?
Und dann bist du noch einen Kilometer weitergefahren und dann ist der Mensch dazu oder dort gelegen.
Nein, das zum Glück nicht. Einfach zwei Schuhe. Zwei Paar Schuhe auf der Autobahn.
Ja, das habe ich mich ja regelmässig gefragt, als ich noch Auto gefahren bin oder als ich selber noch das Auto hatte. Da ist ja jenseits keine Ahnung, wie die da drauf kommen.
Aber was muss da passieren? Ist da jemand hässig und schmeißt seine Schuhe aus dem Fenster? Oder macht irgendjemand Türen auf und dann fallen beide raus? Oder wie passiert das?
Oder denkt,
oder
hey,
sind das so die Dinge, die man auf dem Auto hat? Weißt du, die Boxen? Und dann geht das irgendwie auf und dann fällt das Zeug ab.
Dort, wo wir mal gesagt haben, die tote Grossmutter liegt drin.
Ja, etwa das. Aber dann vielleicht einfach ein paar Schuhe halt.
Vielleicht haben sie einfach einen hohen Ehekrach gehabt und dann hat der dermassen Käsefüße gefunden. Und jetzt zieh deine Schuhe ab.
Und dann schmeißt sie ihn aus dem Fenster, den ersten Schuh.
Ja.
Und dann stinkt immer noch. Ein Kilometer weiter vorne. Da, der zweite auch noch. Grüsel.
Ich habe mich genau das habe ich gefragt, wie die Kleidungsstücke dort herkommen. Und ich habe bis heute keine Antwort auf das gefunden.
Es ist wirklich ein Mysterium. Aber vielleicht ist das auch eine Art Kommunikationsform, die wir nicht wissen. Oder die wir nicht kennen. Es gibt doch so in lateinamerikanischen... Nein, aber ich habe immer so eine Reise gemacht in Südamerika und dort hat es ganz oft oben auf den Strom, auf den Stromkabel,
ja,
hat es so ein paar Schuhe gehabt, wo so drüber gehangen ist.
Und das hat man
uns gesagt, dann haben wir uns immer so gesagt, das ist ein Zeichen dafür, dass da irgendwie mit Drogen gedealt wird.
Okay.
Das ist auch absoluter Gubus. Ich weiß es nicht. Aber das ist vielleicht so etwas.
Das ist vielleicht das Zeichen. Hey, einen Kilometer noch bis zur nächsten Ausfahrt und dort gibt es irgendwie ein Gramm Koks.
Ich weiß es nicht. Aber also, falls es jemand weiss, wie so etwas könnte passieren, falls es jemandem schon mal passiert ist.
Gebt euch Bescheid.
Auf jeden Fall.
Es nimmt uns Wunder.
Und mit dieser wahnsinnig wichtigen Geschichte steigen wir rein. In Podcast.
Machen wir.
B&B fortgesetzt. The show must go on. Das ist der Podcast von Jennifer Bossart und Michelle Biri. Präsentiert von der Wellness-Therme 47 Spaden.
Hoi Perle!
Ciao Perle!
Ich möchte schön etwas sagen, bevor wir weitermachen. Oh. Heute lohnt es sich, bis ganz am Schluss dran zu bleiben.
Korrekt.
Weil wir haben nämlich noch ein kleines Geschenk, das wir heute schon raushauen.
Genau.
Also entweder hört ihr jetzt durch oder ihr spult einfach bis ganz am Schluss.
Korrekt. Aber es wäre natürlich schon schöner, wenn ihr einfach den ganzen würdet hören.
Definitiv.
Wir haben so viele Sachen zu besprechen.
Uhura. Ich habe mir wieder mal Notizen gemacht und ich hoffe, ich behalte den Überblick.
Okay.
Ich würde gerne mit der Geschichte zuerst mal einsteigen. Von einer wunderschönen Begegnung, die ich diese Woche hatte, mit einer Perle.
Erzähl.
Ja, also es gibt immer mal wieder, dass Leute kommen, hey, wir hören euch einen Podcast. Und diese Woche bin ich in der Physio gewesen. Ich habe dermassen Muskelkater jetzt immer noch.
Machst du das noch regelmäßig eigentlich?
Einmal im Monat, wo ich noch gehe. Und jetzt geht es gerade so ein bisschen darum, so, ich lerne Gumpen. Hüpfe. Nein, es geht halt darum, mein grosses Ziel ist schon, dass ich im Winter wieder Snowboard fahren kann. Und dort kann es ja gut mal sein, dass man irgendwie so einen kleinen Hüpfer muss machen, wenn man irgendwo über ein Hügel drüber fährt. Und um das geht es jetzt. Und dann kann man auf so eine Kiste gumpen. Und das ist im Fall hure anstrengend.
Ja, das glaube ich. Okay.
Und ich spüre es jetzt also seit etwa zwei Tagen in den Hinterschenkel, Oberschenkel, Mittelschenkel, einfach in den Schenkel.
In der Schenkelregion.
Genau, nachher habe ich Physio gehabt, bin nachher noch geschwind zu Boden, gehe zum Mittagessen, bin dort bei einer Bäckerei rausgehockt, habe mir dort etwas bestellt, noch ein bisschen gearbeitet nebenbei, Moderationen geschrieben für ein Event, das ich nächste Woche habe. Und irgendwann kommt eine Frau und sagt, ah, der Herr Biri. Und ich so, ja. Und dann ist sie neben hergehockt, weil ihr Mann hat dort schon auf sie gewartet. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich höre eben euch einen Podcast und ich habe in einer Folge mal gehört, dass du es ja gerne hast, wenn du angesprochen wirst und quasi Leute mit dir ins Gespräch kommen. Hey, und dann haben wir mega schönes Gespräch gehabt. Wir haben sicher etwa 3/4 Stunde haben wir miteinander geredet und sie hat erzählt, dass sie im Aussendienst arbeitet für Zahnärzte und Zahnarzttechnikerinnen und Techniker und darum so in der ganzen Schweiz unterwegs ist und dass wir dann immer ihre Begleitung sind.
Ach, mega schön.
Und hat dann noch eine sehr lustige Geschichte erzählt. Und ich habe gerade an das müssen denken, als ich Fotos gesehen habe vom Event, das du gestern moderiert hast, mit dem Bastian Baker zusammen. Sie hat einen Sohn und der Sohn war an einer Hochzeit in Berlin. Also der Sohn lebt in Berlin, arbeitet dort und war eingeladen von einem anderen Schweizer Musiker, der geheiratet hat in Berlin. Und dann ist er neben Bastian Baker gekommen, hat aber keinen Plan gehabt, wer er ist. Und sie sind dann irgendwann ins Gespräch gekommen und dann hat der Baker der Typ, also der Sohn von unserer Perle gefragt, oh, was machst du im Leben? Wir haben ein bisschen geredet miteinander und irgendwann fragt ihn der Sohn von der Perle, und was machst denn du? Und dann haben alle ringsum mega müssen lachen.
Und dann, was hat er gesagt?
Und dann hat er gesagt, er macht Musik.
Ich bin famos.
In der Schweiz bin ich famos. Nein, der lebt anscheinend schon mega lange in Berlin und darum kennt er halt so die Gesichter, die man könnte kennen. Der
3000 Jahre Musik macht, an ihm vorbeigegangen.
Genau, aber jetzt weiss es.
Ja.
Auf jeden Fall, liebe Grüße an die Perle. Ich habe ihr gesagt, ich werde die Geschichte natürlich erzählen.
Sehr schön. Ich habe gestern auch eine Perle angetroffen, eben an dem Event, das du jetzt gerade angesprochen hast. Und sie hat auch gesagt, sie hört sehr gerne unseren Podcast. Und das freut mich einfach. Findest du das auch immer so schön, wenn plötzlich Leute zu dir kommen und du hast durch den Podcast einfach schon so eine Verbindung?
Mega. Und, sie
und du kannst dann so anknüpfen.
Genau, sie sagt nicht mehr, sie hat dann so Fragen gestellt und sagt, ah oh nein, das weiss ich eigentlich schon.
Hast du schon verzapft, gell?
Also das ist wirklich so eine Beziehung, wo dann das Gefühl hast, man kennt sich schon länger. Oder wenigstens die Person, die den Podcast hört, hat das Gefühl, sie kennt uns. Und das ist ja auch ein Stück weit irgendwo durch so. Sie hat dann auch gesagt, ich finde es schon lustig, dass man einfach, sie wartet manchmal wie so eine Serie auf die nächste Folge, weil sie will wissen, wie es weitergeht. Und das ist irgendwie mega schön zum Hören.
Ich würde mir so bessere, weißt du, so Teaser machen. Ich muss so Geschichten nur so anteasen.
Und so geht es nächste Woche weiter.
Und nächste Woche bei B&B fortgesetzt. Michel Biri verrät, wie er. Und dann machen wir
einfach irgendwas. Und dann einfach fertig. Nachher ist es einfach irgendein Furz. Nein, das habe ich aber gehasst mit der Serie. Also bei GZS sind gute Zeit,
ja, gut. Zeit. Aber die sind Meister im Teasen.
Ja.
Das war krass gewesen.
Ja. Also erzähl von deinem Event.
Event. Ich habe gestern die Swiss Hospitality Awards moderieren. Die haben so zum allerersten Mal stattgefunden in Bern. Und da sind quasi Häuser ausgezeichnet worden, also Hotels und Hostels, die in ihrem Bereich, also es hat 7 Kategorien gegeben, etwas Außergewöhnliches geleistet haben. Und unter anderem ist ein Preis gegangen an Esther Bellwald und der Lukas Kalbermatten. Und das hast du vielleicht mitgekriegt, die haben...
Dünn nach Wallis.
Wallis und nach Platten.
Ah, okay.
Genau, und Lukas Kalbermatten, sein Hotel ist... verschüttet worden durch den Bergsturz. Und die beiden, die haben nachher ein neues Hotel aufgebaut in der kürzesten Zeit, weil sie gefunden haben, wenn sie etwas beisteuern können, oder, dann sind es Betten für die Leute, die dort gehen, helfen und die wieder aufbauen. Und sie haben ein Hotel geschaffen, das heisst Momentum.
Ja.
Und das ist ausgezeichnet worden mit dem Prix Jacques Jumy. Und das war eine mega emotionale Geschichte gewesen. Die zwei, wie sie erzählt haben, was ihnen in dieser Zeit Hoffnung gegeben hat und wie viel Unterstützung, dass sie erfahren haben von Leuten aus der Branche und es hat wirklich Standing Ovations für die zwei. Es war wirklich mega emotional gewesen. Und ich weiss, ist dir das auch schon mal passiert, dass du so berührt bist von etwas, aber du bist in deiner Funktion als Moderationsperson ja verpflichtet, einfach professionell zu sein. Und ich habe mich mega zusammenreissen, dass ich nicht einfach losflennen.
Ja, aber das
weil sie hat berührt, Esther, sie hat wirklich mega Tränen in den Augen gehabt und so ein bisschen um Wort geringt. Und ich war so dort und musste das Interview führen und einfach selber irgendwie so, ich so auch so emotional betroffen gewesen. Also erstens mal von der Standing Ovation in dem Moment und die ganze geballte Branche oder all die Hotelier, die dort vor Ort sind und die so gezeigt haben, wie fest sie hinter den beiden und dem Projekt stehen. Und ich habe wirklich gesagt, oh mein Gott, ich muss noch 5 Minuten Interview machen, irgendwie professionell bleiben, bis ich wieder mal schnell durchschnaufen kann. Aber es war wirklich mega, mega schön gewesen. Also einer der grossen Highlights.
Das finde ich aber mega schön, wenn man das kann. Also wir sind ja auch keine irgendwie Maschine
jo,
oder
es hat jetzt auch wie niemandem geholfen, wenn ich jetzt nein, dann auch noch losflennen hätte.
Du musst ja nicht gerade einen Krampf bekommen, aber so ein bisschen Anteil kann man ja trotzdem zeigen. Und wenn es dann halt mal eine Träne ist, dann, also so what, dann ist es halt einfach so.
Das stimmt.
Das macht ja auch irgendwo durchmenschlich.
Ja, das ist wahr. Nein, aber das war ein grosses Highlight für mich persönlich.
Darf ich noch etwas fragen? Ja. Also dann Sie haben quasi das Hotel in einem Nachbardorf wieder aufgebaut, oder was?
Nein, dort vor Ort.
Dort vor Ort. Ja. Und dann sind die Leute, die ihr Haus verloren haben, sind nachher dort
umgekommen. Vor allem Leute, die ihnen helfen können. Es findet ja die ganze Zeit jetzt Bauarbeiten statt. Oder Leute, die dort helfen können, aufräumen und wieder aufbauen.
Ja.
Und dort, und für diese Leute haben sie quasi das errichtet.
Ah, krass. Okay. Ja.
Und es ist so mega grosses Herzens- und Hoffnungsprojekt. Mhm. Das war wahnsinnig schön, das zu sehen. Ja, und ich habe es nicht erwartet, dass es so viele Emotionen gibt bei diesen Swiss Hospitality Awards. Das. Und eben das zweite Highlight war, ich durfte eine Co-Moderation machen mit dem Bastian Baker.
Ja.
Und das ist ja, also ich habe das schon mega lange jetzt zugesagt und jetzt so kurz vorher habe ich dann so gedacht, ah, das wird sicher noch speziell, weil er hat das noch nie gemacht. Also er hat ja noch nie moderiert. Und klar, er hat natürlich auch musikalisch beigesteuert, also er hat auch zwei Songs performt und so. Aber ich habe nicht gewusst, wie wir da werden harmonieren. Und wir haben ja schon ein paar Mal über Doppelmoderationen geredet und dass das
mega
nicht
schwierig
einfach ist, ja, und dass man da doch auch sehr wohlwollend miteinander muss sein und so.
Und man muss ja schon auch ein bisschen irgendwie verstehen, wie der andere tickt, wie er schafft, da
genau
viel schaffen, oder?
Und was es eben auch find, oder was ich finde, wo auch wichtig ist, dass es wie eine klare Rollenverteilung gibt.
Ja.
Und das ist jetzt in dem Fall ist das super gewesen, weil er hat wirklich so ein bisschen das, er hat wirklich Drama abgeholt, er hat den Charme und auch so ein bisschen das Unperfekte mitgebracht, mhm, und natürlich den Entertainer. Und ich konnte dann so können die professionelle Moderationsdüse sein.
Du bist der Moderationsboss hart gewesen.
Wo immer geschaut hat, dass alle ihre Kärtchen haben, die richtigen, im richtigen Moment.
Ach, du bist eigentlich die Hirtin gewesen, die dann so das Schäfchen wieder unter Kontrolle gebracht hat.
Aber es hat super funktioniert und es hat mega viel Spass gemacht und ich bin total beflügelt nachher heimgegangen und habe mich mega fest gefreut, dass das so, also, ja, das ist jetzt meine letzte Moderation gewesen, bevor ich so einen kleinen Sommerbreak hatte, mhm, weil im Sommer läuft ja eventtechnisch nicht wahnsinnig viel und jetzt, ja, habe ich mir das aber wie rausgenommen, dass ich jetzt doch eine kleine Pause einlege mit so grossen Moderationsjobs und dann bin ich wirklich nachher in Sommermodus reingesteppt, wenn ich das angekündigt habe und wache ich auf und der Sommer hat gefunden, tschau zusammen, ich verpiss mich für einen Moment und habe gedacht, okay, cool, merci für das.
Aber er kommt wieder. Ganz sicher. Und es ist, ja, einfach ein bisschen angenehmer in meiner Wohnung, wenn wir zurückdenken an den Aggregatzustand von,
hey,
letzter Woche, oh, wo wir aufgenommen, Gott, haben und, nein, wir wirklich fast verlaufen das sind, ist es da angenehmer.
Ich konnte auch keine klaren Gedanken können fassen. Ich hatte die Folge los, es war recht lustig, mhm, aber auch wirklich so ein bisschen. Es ist ein Brainfart nach dem anderen gekommen. Aber das war eben der Hitz von Schuldig. Ja, das ist eins. Und das Zweite, was ich auch noch hatte, das war jetzt letzte Woche, mittlerweile schon eine Woche her. Mhm. Und du bist ja dort dabei.
Ja.
Ist der Casino-Tag mit dem Emil Steinberger und der Nietzsche Steinberger. Und das war auch so schön gewesen.
Es war so ein schöner
Abend. Die zwei
Abend
sind ja als Paar an ihrem, mhm, 27. Hochzeitstag und haben sich extra Zeit genommen, quasi in diesem Rahmen mit uns das zu feiern und über ihre Beziehung zu reden und natürlich auch über das Arbeiten von Emil, aber einfach so ein bisschen, wie sie sich gegenseitig stützen und wie sie gegenseitig durchs Leben gehen. Und ich habe das mega schön gefunden, wie die miteinander sind.
Mhm.
Und ich habe so viel irgendwie können mitnehmen, weil ich so gefunden habe, ich hoffe, ich kann das dann später auch mal so. Und einen Moment hat es gegeben, über den würde ich gerne noch mit dir reden. Wie nennt man die Leute, die so eine Veranstaltung stören?
So ein Crasher.
Nein, so ein Heckler oder so heisst das.
Schon?
Ich glaub, also irgendwie so
Flitzer.
Nein, Flitzer ist Gott sei Dank nicht. Aber du weißt, welcher Moment.
Ich weiß, welcher Moment
bitte
du meinst.
Bitte schnell aus deiner Perspektive. Du das bitte schnell erzählen, wie
genau,
das gegangen
ist. Genau, also ich
ist.
Möchte auch noch dir das Kompliment machen. Es war wirklich so ein schönes Gespräch gewesen. Und ich bin einfach, ich weiß auch nicht, wie lange haben wir geredet? Etwa anderthalb Stunden.
Yeah.
Und das hat zack gemacht und die anderthalb Stunden sind durch gewesen, weil die beiden und vor allem natürlich auch der Emil so eine spannende Person ist und der hat so viel erlebt. Gut, er ist auch 93, aber wirklich die Person hat so viele Sachen erlebt und ich bin einfach zum Teil durchgekommen und gedacht, oh. Und auch sie zwei, sie sind 27 Jahre geheiratet und du nimmst denen ab, die sind immer noch gleich verliebt wie, glaube am ersten Tag. Mhm. Und also, ich glaube, sie haben ja auch selber gesagt, sie haben in diesen 27 Jahren, ich glaube, keinen einzigen Tag ohne einander verbracht.
Ich glaube, sie hat gesagt, an einer Hand kannst du dir den abziehen.
Und das ist ja schon noch krass. Und eben, ich glaube, die streiten auch nie. Ich glaube, die haben es wirklich,
nein,
einfach gut.
Ich habe einfach das Gefühl, dort herrscht einfach so eine Grundharmonie. Und sie haben so eine Liebe zueinander, aber auch zu den gleichen Sachen, die sie irgendwie gerne haben im Leben. So, sie sind gerne kreativ, sie tun, mhm, gerne zusammen malen und Ausstellungen besuchen.
Ich glaube, den gleichen Humor, was ich auch, ja, unglaublich wichtig, ja, finde, dass man kann irgendwie über das Gleiche lachen.
Ja, voll.
Genau. Und es ist jemand neben mir gehockt, der lustigerweise auch den Podcast hört. Und sie hat dann irgendwann zu einer Kollegin gesagt, also das ist ja wirklich Arsch auf Eimer. Mhm. Und das kann man bei diesen beiden wirklich sagen.
Ja.
So, auf jeden Fall ist dann der Tag irgendwann langsam am Ende zugegangen. Und dann habe ich schon so gesehen, ich bin in der Mitte gehockt vom Publikum und dann ist von hinten so ein Typ vorgekommen,
ja,
mit einer Postitasche in der Hand.
Ja.
Und ich dachte, ah, der gehört irgendwie zum Programm. Das ist irgendwie eine Überraschung für den Emil oder für den Emil und Nichelle zu dem Hochzeitstag. Und dann ist der vorgelaufen und hat während dem Laufen so eine rote Glonnase aufgesetzt. Mhm. Und dann ist der vorne am Bühnenrand gekommen und ich habe immer noch gedacht, das gehört immer noch dazu. Und ist, wo du gesagt hast, so, hallo, was machst du da? Und du hast, glaube ich, Emil und Nichelle dann gefragt, kennen dir den Typ? Und sie beide den Kopf geschüttelt und dann dachte ich, okay, vielleicht gehört er doch nicht dazu.
Ich habe den ja gar nicht gesehen ankommen. Mhm. Also, weißt du, er ist schon hinter mir gekommen.
Genau. Und dann hat sich eigentlich angeschlichen.
Ja, und plötzlich fährt er irgendwie so an, ja, lieber Emil, irgendwie so, er hat, glaube ich, so, österreichische Dialekt.
Das habe ich nicht mal gehört.
Irgendwie so. Und hat, glaube ich, irgendetwas losperformen und das Gefühl gehabt, jetzt ist der richtige Moment. Während dem Tag. Mhm. Also, die zwei haben irgendwie gerade so über irgendwie Zukunftspläne und Zeugs und Sachen erzählt und der kommt rein.
Der steppt einfach hier.
Irgendetwas. Und eben hat so eine Post-it-Asche dabei gehabt, die er dann so auf die Bühne führen gelegt hat. Und ich bin so kurz gewesen, so, habe ich jetzt irgendetwas nicht mitgekriegt? Ist das irgendwie, sollte das irgendwie so sein? Ich habe die zwei angeschaut, die zwei haben nur so den Kopf geschüttelt und dann ich gewusst, okay, jetzt muss ich irgendwas machen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, also wir sind bald fertig, sie können nachher gerne da ihre Show machen, aber jetzt im Moment sind wir da am Tagen und jetzt wäre ich sehr froh, wenn sie sich da wieder empfehlen. Dann ist er nachher gegangen.
Ist an die Bar gestanden.
Ja, hat ihm aber gar nicht gepasst, gell? Dass ich, dass ich ihm da in seinem, was auch immer das hat.
Du hast ihm die Show gestohlen.
Was so Leute durch den Kopf, weil es ist so unhöflich, auf so vielen Ebenen, so unhöflich.
Ja, und ich fände es vor allem auch irgendwie ein bisschen peinlich, wenn er einfach schmitzt in die Veranstaltung in den Trump ist, so, hallo, da bin ich.
Ah, aber ich muss noch so viel zu diesem Thema erzählen. Auf jeden Fall hat er doch dann die Postidasche einfach dort auf dieser Bühne liegen lassen. Und ich bin wirklich so, ich bin kurz nervös geworden, weil ich so gedacht habe,
was
ist dort? Und ich habe die ganze Zeit mit einem Auge ich so dort reingeschaut und dachte, was ist dort drin? Ich habe mir so eine Dose gesehen und ich so dachte, Jesus Gott, stell dir vor, das ist jetzt irgendetwas.
Eine Bombe.
Und es passiert irgendetwas am 27. Hochzeitstag von Emil und Nischen. Und ich wirklich so, ich habe dann so mit, wirklich so mit aller Kontenance, die ich noch in meinem Körper gefunden habe, habe ich dann den Tag zu Ende gebracht. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist im Security ein Zeichen gegeben, dass er die Tasche dort empfehlen soll. Weil ich wirklich so gedacht habe, also...
Das könnte gefährlich
das
werden.
Das ganz anders ja. Dass ich wirklich, ja. Bei Gott froh, ist es wirklich nur einfach ein Mensch gewesen mit Aufenthalt,
Aufmerksamkeitswunsch
und nichts anderes. Dann sind, glaube ich, irgendwelche Geschenke dort drin gewesen in dem Sack. Er ist auf jeden Fall dann nachher gekommen und hat sich entschuldigt und hat gesagt, ja, ich müsse das eben verstehen. Das sage eben, in der deutschen Schauspielszene macht man das manchmal. Und ich so gedacht, nein. Okay. Nein, Kollege, nein, das macht man nicht.
Nicht mal vielleicht.
Unhöflich auf allen Ebenen, also mir gegenüber, als Gastgeberin, aber selbstverständlich vor allem deinen zwei gegenüber, das machst du einfach nicht. Mhm. Und dann ist mir etwas aufgefallen, weil auch, man hat mir nachher gesagt, vom Casineum, da habe ich schon am Nachmittag angerufen oder irgendwie am Tag vorher probiert, Tickets per Telefon für den Talk zu bestellen. Und dann hat er ihm gesagt, also ich kann einfach online kaufen, aber am Telefon halt nicht. Und dann war das schon ein riesen Zeugs gewesen und so. Item hat sich dann halt nichts Schlimmes dabei gedacht, aber das war eben der gewesen. Und der hat am Telefon gesagt, ja, er sei ein alter Freund von Emil und eben, er sei ihm so wichtig dabei zu sein und. Und mir ist nachher aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, aber es gibt so viele Leute, die so eine parasoziale Beziehung führen mit dem Emil Steiberger.
Weil sie einfach das Gefühl haben, sie kennen ihn.
Ja, und sie sind ihm vielleicht einmal begegnet, irgendwann in den 70er, in den 80er, an irgendeiner Veranstaltung. Und der Emil ist eine wahnsinnig höfliche Person, nimmt sich Zeit, das hast du nachher noch gesehen, hat sich alle Leute Zeit genommen, Fotos gemacht und eben nochmal, der Mann ist 93. Mhm. Und ich bin immer wieder gefragt, ob das jetzt noch in Ordnung ist, ob wir das unterbinden sollen. Und sie haben mir jedes Mal gesagt, nein, das gehört dazu und das haben sie versprochen, das machen sie auch. Und ich habe das so beeindruckend gefunden, wie viel Zeit sie sich genommen haben für ihre Fans und habe das eben also wahnsinnig schön gefunden, zum sehen. Aber die Leute, die haben zum Teil wirklich, ich kann immer wieder im Security müssen sagen, geh bitte dazwischen, weil die haben ihn angelenkt, die haben ihn zugewasselt. Da ist so viel passiert. Und ich also finde, es ist doch okay, einer Person zu sagen, hey, das hat mir wahnsinnig viel bedeutet, was du geleistet hast im Verlauf von deiner Karriere. Das hat mit mir resoniert und. Aber man muss doch ein Gespür dafür haben,
wenn es gut ist.
Zu viel ist. Mhm. Und wenn du einen Menschen eine Viertelstunde lang belagerst und du siehst, hinten hat es eine ganze Schlange und die muss er alle auch noch abarbeiten, dann Entschuldigung, aber dann stimmt etwas nicht.
Ja, aber die Leute haben dann wirklich einfach kein Gespür für das.
Und dann habe ich eben noch ein Mail gekriegt, nachher im Nachhinein, von einem Typ, der sich beschwert hat darüber, dass er gefunden hat, dass wir einen Festakt aus diesem Event machen. Also mit irgendwie Ansprüchen von Verwaltungsräten und Politikern und weiss ich was, mit dem Emil zurück in Luzern ist. Also er hat sich da irgendwie, glaube ich, bloß Kapellen gewünscht.
Also man muss sagen, der Emil ist schon in Luzern geboren.
Genau. Und ich weiss nicht, was der hat, glaube einfach das Format nicht verstanden. Ja. Ich weiss nicht, was ein Bühnentalk ist. Aber auf jeden Fall, auch der hat dann so geschrieben, er sei ein langjähriger, guter Freund und eben, er habe auch nachher vermisst, dass es am Schluss noch Blumensträuße gibt und so. Und dann in dem Moment ist mir aufgefallen, also ich meine, ich habe jetzt einmal dem Emil im Atelier zum Vorgespräch einen Besuch abstatten, wo wir vieles besprochen haben und im Vorfeld auch das Thema Geschenk, oder? Weil wir natürlich auch Geschenke gemacht haben, weil es ist eben der 27. Hochzeitstag und sie haben uns deutlich gesagt, wenn sie etwas nicht schätzen, dann ist es Blumen und Champagner. Blumen geben sie gerade weiter, Champagner trinken sie nicht. Da muss man ihnen gar nicht ankommen.
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, los jetzt, wenn du ein Freund wärst, ein langjähriger Freund, dann wüsstest du das.
Ja.
Und dass sie kein Festakt wollen und irgendwie Ansprüche von irgendwelchen Politikern. Und auch das wüsstest du dann. Also bist du so grundbescheidene Menschen.
Also hat eigentlich einen verdammten Staatsakt wählen.
Der Emil Steinberger hat eine ganze Crew an Menschen, die einfach wirklich das Gefühl hat, also wo wirklich so einseitige Beziehungen mit ihm führen.
Sie sind mit ihm befreundet, aber er nicht mit ihnen. Ja, aber das ist vielleicht eben, weil er eben so nett ist und dann, weiß auch nicht, wenn er einen Brief bekommt, wenn er eine Nachricht irgendwie auf Facebook, auf Instagram bekommt und die zurückschreiben, haben die dann vielleicht gerade das Gefühl, ah, jetzt ist da irgendwie eine Verbindung und hey, der hat mir jetzt zurückgeschrieben. Ja,
aber dass du es dir dann auch noch so rausnimmst, quasi in seinem Sinn zu schreiben und das Gefühl haben, du musst anderen Leuten sagen, was du glaubst, was er gerne hat. Und du hast keine Ahnung. Mhm. Du hast das auch irgendwo aus der Luft gegriffen. Das ist wirklich, also das hat mich wirklich schockiert.
Mhm.
Und dann habe ich so gedacht, es gibt halt eben schon auch die anderen Seiten vom so berühmt sein, die anstrengend sind.
Ja.
Und wo ich finde das unhöflich.
Aber das ist ja das, was er dann auch erzählt hat, was ich immer so spannend finde.
Mhm.
Weil, ich weiß auch nicht, vielleicht sind wir fast ein bisschen zu jung, dass wir so die ganz, ganz erfolgreichen grossen Zeiten vom Emil mitbekommen haben.
Aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich habe die alle gesehen, all die Sketches, all das, all die Programme, da bin ich ja noch lange nicht auf der Welt gewesen, aber durch meinen Vater, der ja ein grosser Fan war und mein Grossvater auch.
Hast du es mitbekommen?
Habe ich das mitbekommen?
Genau, aber so, weißt du, so das Berühmtsein quasi, wo er dann immer wieder erzählt hat, es hat ja die Zeit gegeben, das war Anfangs der 90er, glaube ich,
ja,
wo
genau.
Er wirklich in 93, geflüchtet
wo ich geboren
ist.
Bin.
Genau, wo er geflüchtet ist auf New York und du hast dann auch gefragt, warum nicht auf Paris oder auf München und er hat gefunden, hey, ich einfach möglichst weit weg müssen, weil die Leute dann sogar noch das Gefühl hatten, wenn es Paris wäre, hat er gefunden, ja, in 3 Stunden. Du bist ja da, kannst ja gleich auftreten, oder? Und hat wirklich einfach weg müssen, weil ihm das alles zu viel geworden ist.
Also ich glaube, heute würde man von einem Burnout auch ein bisschen reden.
Schon ein bisschen, oder? Ja.
Also
ja,
es, voll. Es hat so ein bisschen nach dem dünnt.
Mhm.
Also wahrscheinlich hat es das damals noch nicht gegeben.
Hat man wahrscheinlich noch nicht so diagnostiziert. Nein, aber wirklich, dort haben auch alle etwas von ihm wollen und auch ihm rumgezupft. Und der ist wirklich einfach so unglaublich bekannt gewesen, dass er hat müssen abhauen und dann weg ist. Und einfach alles hinter sich gelassen hat. Und das finde ich schon noch krass.
Ja, aber es ist so, wir haben ja eine Zeit lang noch im Backstage miteinander verbracht, weil wir haben ja die ganze Show irgendwie so um 10 Minuten hinterher verlagern, weil es einen Unfall gegeben hat.
Ja, genau.
Das ist auch noch so eine Sache.
Ja.
Aber ich so gedacht, yes, das geht das auch noch. Es hat einen Unfall gegeben, eine Velofahrerin ist in ein Auto reingekracht vor dem Casino.
Genau.
Und dann ist die ganze Strasse dort gesperrt gewesen. Und der Bus hat nicht mehr durchfahren, die Autos haben nicht mehr durchfahren und die Leute mussten laufen vom Bahnhof.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, also viel später können wir auch nicht anfangen, aber so vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, irgendwo dort in diesem Bereich.
Mhm.
Und dann haben wir halt noch ein bisschen mehr Zeit im Backstage und haben noch ein bisschen geredet. Und er ist so ein netter Mensch.
Ja.
Der interessiert sich so fest für dich und stellt Fragen. Das gibt es ja oft, oder? Dass du so einseitige Gespräche hast, wo du dann einfach auch so ein bisschen Interviews führst.
Ja.
Bei ihm gar nicht. Das ist wirklich so eine, er weiss, er hat sich informiert und so. Und das ist so schön zu sehen. Und eben, dass Leute auch ausnutzen, das finde ich irgendwie ganz, ganz schlimm. Und das tut mir irgendwie leid.
Er hat ja am Schluss auch zu dir noch gesagt, sie hätten sich mega wohl gefühlt im Gespräch. Und das finde ich immer mega schön, wenn du jemandem das Gefühl kannst geben kannst.
Das war mir so wichtig, Michelle. Das war mir das Wichtigste von allem, dass er dort rausgeht und nicht das Gefühl hat, boah, das war jetzt wirklich 1,5 Stunden für die Katze.
Mhm.
Und das hat gut getan.
Also ich habe es sehr, sehr einen tollen Tag gefunden, sehr einen tollen Abend. Und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, also ich kann den wirklich empfehlen. Es hat ja letztes Jahr genau den Film gegeben, «Typisch Emil», ist das letztes Jahr gewesen, mal, oder vorletztes Jahr sogar.
Das ist im 24.
Ist im 24. Ja. Gewesen, genau, der rausgekommen ist, wo wirklich so die ganze Geschichte eigentlich erzählt von dem wahnsinnig spannenden, wahnsinnig erfolgreichen Mann. Also wenn ihr irgendwo die Chance habt, um den Film zu schauen, «Typisch Emil», dann schaut ihn unbedingt. Ja. Und ich habe mit dir noch etwas besprechen aus dem Tag, wo mich erinnert hat, das Thema, wo wir letzte Folge gehabt haben, wo es darum gegangen ist, dass es doch schön ist und mega wichtig ist, dass jeder Mensch jemanden haben sollte, der einem supportet. Yeah. Also, wo sagt, hey, das, was du machst, das ist super, mach weiter so, wo einem quasi bestärkt. Und der Emil, und jetzt habe ich gerade Hühnerhaut, weil es mir so leid tut, der Emil hat dann eben erzählt, er hat ja eine Lehre gemacht als Posthalter?
Patentierte Postbeamte.
Postbeamte, genau.
Also, eben nicht Pöstler.
Nicht Pöstler, sondern die hinter dem Posthalter sind und Briefpost entgegennehmen und dürfen stempeln, was ich auch immer gerne geworden wäre. Aber nur wegen Stempeln.
Das Gestempeln macht man das noch.
Hast du ja so eine kleine Post gehabt daheim?
Ja, natürlich. Und sie machen das doch so aggressiv.
Ja, genau. So ein nach dem anderen. Ja. Ich bin aber nur in die Post zuschauen, wie sie die Kuvert abstempeln, weil ich das so spannend gefunden habe, weil das wirklich in einer Aggressivität machen. Und er hat das gelernt. Mhm. Und ist aber schon dann mega ein Kreativer gewesen. Also hat er erzählt, dass er schon als Ministrant eben, das habe ich natürlich fantastisch gefunden, wo er von dieser Zeit als Ministrant erzählt hat, dass er in der Kirche seine Mitministrantinnen und Mitministranten
oder
haben dann Mädchen ministrieren, wahrscheinlich nicht zu dieser Zeit.
Ich denke es nicht, wahrscheinlich nicht. Nicht in der katholischen Kirche.
Eben. Aber er hat die einmal probiert, zum Lachen zu bringen und hat das auch meistens geschafft. Und er ist dann aber ganz ernst können bleiben und hat dann halt schon gemerkt, dass er wie so ein komödiantisches Talent hat. Und das ist aber bei ihm daheim überhaupt nicht gern gesehen. Also seine Eltern haben ihn überhaupt nicht unterstützt. In dem, für sie ist das so
Gugus.
Ja, so ein bisschen Teufelszeug, so all die Bühnensachen. Und dann hat er sich nachher angemeldet für eine Grafikerschule. Ist das richtig,
also,
richtig
das
in Erinnerung?
Also das hat er dann heimlich gemacht.
Genau, hat er sich einfach heimlich angemeldet für die Schule und ist am Morgen zum Haus aus und die Eltern haben gemeint, er geht quasi auf Post arbeiten und hat aber eigentlich die Schule gemacht, wo er eigentlich das erste Mal so richtig, ich sage mal, professionell hat können, sein künstlerisches Talent hat können ausleben. Und das hat mir dann irgendwie so leid da, dass er die Person nicht gehabt hat.
Ja.
Weil ich diese Woche einen Vortrag gehabt, wo ich so ein bisschen über meinen Werdegang durfte erzählen bei so Geschäftsleuten aus dem Aargau. Und dann war es mega schön gewesen. Dann ist nach dem Vortrag ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, sie fände es mega schön, dass ich meinen Weg gemacht habe, trotz meiner miserablen Schulnoten. Weil ich dir natürlich erzählt habe, dass ich immer...
Trotzdem ist etwas aus dir geworden, Michel.
Trotzdem Zweier in der Mathematik im Zeugnis oder dem Eineinhalber. Und dass mich eben trotz dieser schlechten Schulnoten und meinem Wunsch von dem Weg, Moderator zu werden, mich Leute bestärkt haben und ich Leute gehabt haben, die mich unterstützt haben und mich gefördert haben in dem.
Ja.
Und das, darum hat das irgendwie alles so zusammengepasst. Ja, und ich habe dann auch, mich so ein bisschen zurückerinnert. Was sind das für Leute gewesen, die mich irgendwie bestärkt haben? Und ich glaube, also, dort fängt es eben schon mal an. Das sind bei mir sicher meine Eltern gewesen, die immer gesagt haben, hey, du kannst werden, was du willst, das ist scheißegal. Wir unterstützen dich in allem, was du machst. Und auch, ich habe ja als junger Reporter angefangen bei uns bei der Regionalzeitung. Und ich meine, Mami und der Papi haben mich überall hergefahren, egal wo. Da habe ich
damit du Reporter sein.
Ja, sicher. Da habe ich mein kleines Journalisten, mein Reporterköfferli gepackt mit der Kamera, mit dem Schreibblock drin, mit dem Aufnahmegerät.
Wieso bist denn du nicht im Bus? Im Zug?
Ich bin doch auf dem Land aufgewachsen, wo das letzte Postauto irgendwie am Nachmittag am weißt du nicht, wann fährt. Oder nur alle Stunde fährt mal ein Bus. Und die haben wirklich irgendwie das auf sich genommen und haben mich überall hergefahren, haben mich abgeholt, haben ihre Zeit investiert, dass ich quasi so mein Traum kann leben vom Journalisten, vom Jungjournalist sein. Und das finde ich dann immer schade, wenn das andere Menschen irgendwie so nicht erlebt haben.
Und es geht doch auch ein Moment, bis man sich bewusst ist, was das eigentlich für ein Privileg ist und dass das eben nicht alle so haben. Und ich habe das auch, also meine Eltern sind, ich hätte wirklich, ich glaube, alles können machen. Und die hatten immer die hat mich immer supportet. Ja. Das ist so ein schönes Gefühl.
Gut,
so.
Es ist dann eben nicht immer gut. Ich sage dir aber, wenn ich Mami dann irgendetwas frage und finde so, und wie findest du das? Dann sage ich, ja gut, ich könnte dir irgendwie, ich weiss doch nicht. Ich könnte eigentlich machen, was ich will. Du findest es immer gut, stimmt, egal
stimmt.
Was.
Das ist natürlich auch kontraproduktiv. Aber bei mir sind es eben einerseits, die Menschen sind einerseits meine Eltern gewesen, die wirklich eben so bedingungslos hinter mir gestanden sind. Aber nachher wirklich, wo es so spezifisch darum gegangen ist, so, ich habe ja so ein Fable entwickelt nachher für Literatur und für Geschichte. Und ich habe ja relativ früh dann schon gewusst, dass ich eigentlich in den Journalismus möchte und möchte schreiben.
Ja.
Und der Teil, der ist für mich wie gestützt worden durch eine Lehrerin von mir, Frau Etter. Das war meine Klassenlehrerin, aber sie war auch Deutschlehrerin am Gymi. Und sie hat mir mega viele so Sachen mit an die Hand gegeben. Also ich habe das ja schon mal rezitiert, das Hermann Hesse-Gedicht aus dem Glasperlenspiel.
Ja.
Das heisst Stufen. Das hat mich zum Beispiel mega geprägt in meinem Leben. Oder ein Lied, oder ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, sagt man Sade oder
Jade.
Morning Bird zum Beispiel. Das ist für mich, also das hat sie uns manchmal abgespielt, wenn wir so kreatives Schreiben, wenn wir das haben müssen üben. Und Bücher, die sie mir empfohlen hat zum Lesen, Literatur. Ich glaube, so meine ersten Steps im Bereich Feminismus sind von ihrer Praktik.
Ja.
Und so Menschen, das ist so wichtig, dass man das hat.
Auch,
glaub, und ich glaube eben auch außerhalb von der Familie.
Ja.
Ja. Wer ist denn das bei dir gewesen?
Bei mir ist also die erste Person ist sicher der Chefredakteur von der Regionalzeitung, also Fricktalerbot, weggeheissen, wo mich irgendwie unterstützt und gefördert hat. Also ich habe ja damals, habe ich auch schon erzählt, den Sommerpass gemacht, wo ich eine Woche lang bei dieser Zeitung mit anderen Kindern durfte reinschauen. Wir haben nachher so eine Beilage dürfen machen, wochenlang, und selber schreiben. Und ich glaube, der hat dort wie schon rausgespürt, hey, der junge Bub da von Zehen, der hat Bock zum Schreiben, der kann das, glaube ich, auch noch recht gut. Und er ist nachher dann gewesen, der gefunden hat, ja, du bist zwar jetzt 12 oder 13, aber ja, wir geben dir irgendwie 60 Franken pro Bericht, die du dir kannst dazu verdienen kannst als quasi Korrespondent vom Dorf. Und ich durfte dort regelmäßig meine Berichte in dieser Zeitung veröffentlichen.
Schön, hier in der Dorfkorrespondent. Ja, ich stelle mir das so vor als Mediensprecher von Zehen.
Ob die Katze hätte vom Baum gerettet werden können, ist bis zum Redaktionsschluss nicht bekannt gewesen. Für den Fricktaler-Bot aus Zehen, Michelle Biri.
Aber nur so die Stirn sieht.
Genau. Weiter rauf bin ich nicht gekommen. Nein, aber ich meine, wenn irgendein Hundsverlochter war bei uns im Dorf, dann war klar, dass ich von dort schreiben darf. Und der hat wie das initiiert, dass ich das machen durfte. Und ich bin dem bis heute so dankbar. Und nachher ist sicher auch, ich habe mir dann auch so überlegt, du hast ja mit, wenn es gut kommt, in jeder Dekade vom Leben, so jemand, wo dich irgendwie fördert, wo dich weiterbringt, wo dir zur Seite steht und dir sagt, hey, ist gut, was du machst. Und dann ist sicher auch jemand mega wichtig, es war meine Lehrmeisterin damals. Ich meine, irgendwann habe ich ja meine Zeugnisse nicht mehr beigelegt zu den Bewerbungen, weil ich einfach so schlecht war und gewusst habe, wenn ich mit dem Zeugnis mich für eine Lehrstelle bewerbe, dann habe ich keine Chance. Und dann habe ich angefangen, die Zeitungsberichte beizulegen. Und ich habe dann irgendwann habe ich mal noch so ein Jungjournalisten-Diplom gewonnen. Und habe dann eher halt solche Sachen beigelegt, weil ich habe mich natürlich für meine KV-Lehrstelle auch nur an Orte beworben, wo es sich um Medien dreht, also bei Medienverlagen, bei Zeitungen, bei Werbeagenturen. Und weil ich gewusst habe, ich wollte etwas in diesem Bereich machen. Und irgendwann habe ich wirklich das Zeugnis nicht mehr beigelegt, sondern nur noch so praktische Sachen, wo sie sehen, hey, ich mache noch ganz viele andere Sachen, wo ich eben vielleicht gut kann und auch gerne mache. Und dann ist wirklich meine Lehrmeisterin damals, hat sich wegen dem für mich entschieden, oder hat sich wegen dem entschieden, dass sie mich überhaupt einladen. Weil sonst bist du ja nicht einmal eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch. Und sie ist irgendwie so beeindruckt gewesen von dem jungen Buben, wo mit dem Schreiben so ein Hobby, so eine Leidenschaft für sich entdeckt hat, dass sie nachher dann quasi mich eingeladen hat und mir die Lehrstelle dann auch gegeben hat. Und ich meine, ohne sie würde ich wahrscheinlich heute noch eine Lehrstelle suchen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, du hättest auch von jemand anderem eine Chance gekriegt irgendwann.
Aber dort ist es einfach irgendwie, die hat mir wieder Weg geebnet. Und das ist
so
mega
wichtig,
schön
so
und wichtig.
Menschen. Ja.
Und wir hoffen, dass alle Perlen draussen, egal in welcher Lebenssituation, auch so jemanden haben, der sie stärkt und sagt, das, was du machst, und wenn es manchmal noch so abwegig ist, das ist gut.
Jawohl.
Richtig.
Das ist so.
habe etwas mitgebracht aus unserer Vergangenheit.
Oh,
also ich weiß nicht, ob es auch deine Vergangenheit ist. Ich bin heute mit dem Bus heute noch eine Besprechung für eine Eventmoderation, die ich nächste Woche habe im Bremgarten, und bin wieder mal Postauto gefahren. Mhm. Und in diesem Postauto hat sie so die Bildschirme. Mhm. Und dann ist dort gestanden, dass tada, Scary Movie 6 die Woche ins Kino kommt.
Nein.
Und ich habe gerade gedacht, oh mein Gott, ich habe ja Scary Movie so geliebt. Du nicht?
Ich konnte nicht einmal einen Scary Movie schauen, weil es ist mir schon zu scary gewesen. Ich kann das nicht können. Ich weiß, ich habe wirklich ein Trauma von diesen Filmen. Ich weiß, meine Nachbarin, wir haben früher in so einem Block gewohnt, also in einem Block, einfach so eine Mehrfamilie. Es hat einfach verschiedene Wohnungen dort drin gehabt. In so einem Haus.
Eine Überbauung?
Nein.
Nicht?
Nein, okay. Es war ein Haus mit mehreren Wohnungen. Und unsere Nachbarin, die war ein bisschen älter, die hat einen Film oben gemacht und ich war relativ jung gewesen. Ich durfte bei ihr übernachten. Und dann sind noch zwei, drei andere gekommen, Freundinnen, und wir haben alle dort übernachtet. Dann hat es geheißen, komm, wir schauen einen Film. Und ich so, ja, komm, wir schauen einen Film. Und ich bin halt so eigentlich, ich habe eigentlich nur Komödie schauen und Romanze. Alles andere bei mir nicht gegangen.
Okay.
Und weil ich dann immer Albträume hatte. Ich habe als Kind viel Albträume gehabt und ich habe schlecht geschlafen. Und dann haben sie gesagt, komm, wir schauen einen Scary Movie. Und ich bin so gesehen, ich habe die Maske gesehen und ich habe so gedacht, Scheiße, Jenny, du kannst das nicht schauen. Du kannst das nicht schauen.
Du kannst nachher nie mehr schlafen.
Das geht nicht. Und vor allem kannst du dann nicht noch an einem anderen Ort schlafen. Hey, und dann habe ich wirklich den ganzen Film hinter dem Küssi verbracht.
Nein.
Doch, ich habe das nicht, ich also, nicht können.
Du hast bis heute nie Scary Movie gesehen?
Nein, also vielleicht die ersten 2 Minuten vom Film.
Wow.
Ja.
Ja, nein, ich habe Scary
Movie geliebt. Ich kann nicht mitreden, keine Ahnung.
Schade. Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass du mit mir Scary Movie 6 kommst, schauen und dem nochmal eine Chance gibst.
Das sind die Filme, die hinterlassen bei mir immer so einen faden Beigeschmack, die sind für mich so seelenlos.
Ja, logisch.
Sie sind wie zu wenig lustig, als dass ich es... Also es ist für mich so klamaukig. Mhm. Du kannst die Augen verdrehen.
Nein, ich habe nur etwas im Auge.
Es ist so klamaukig, aber es hat so keine Substanz.
Nein, das hat es natürlich
null,
nicht.
Null, aber ich kann nichts.
Aber du weißt schon,
ich kann weder irgendwie mich identifizieren mit einer Figur, noch kann ich irgendetwas mitnehmen, noch macht das irgendetwas mit mir. Also ich bin dann einfach so dort, ich so,
okay, cool. Zwei Stunden vom Leben vergibt. Du weißt, ich bin nicht sehr anspruchsvoll, was das angeht. Und ich bin sehr schnell unterhalten. Aber es würde mich schon wundern, wenn ich jetzt den Film, also ich habe geschaut, der erste Scary Movie ist im Jahr 2000 rausgekommen, also vor 26 Jahren. Ich meine, ich bin dort 13 gewesen.
Ja, das war wahrscheinlich der Tag, wenn ich geschaut habe.
Wahrscheinlich. Und würde ich ihn noch gleich lustig finden, wenn ich den nochmal schauen würde. Also für alle, die jetzt nur Bahnhof verstehen, Scary Movie war so wie eine Verarschung von Horrorfilmen. Mhm. Ich muss ja schon sagen, ich meine, das war eine Zeit gewesen. Du hättest nicht wie heute irgendwie, wenn du auf Netflix gehst, schauen kannst, 100 Horrorfilme schauen und alle Monate kommt ein neuer raus. Ich meine, wir haben dort gewartet, dass der neue Teil von Scream kommt. Und dann ist eben Scary Movie halt wie eine Verarschung gewesen von Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also das, wo ich Horrorfilm schon denkst, so yes, es geht, wenn es irgendwie als Gruppe in einem Haus, wo es ein Mörder drin hat, sich trennt oder jemand alleine in den Keller runtergeht, dort denkst du so, mach's nicht,
nein.
Dann wird es bei Scary Movie noch auf die Spitze getrieben und noch viel schlimmer gemacht. Das ist einfach so eine Verarschung von diesen Filmen. Und ich habe es halt wahnsinnig lustig und gut gefunden und gerne geschaut.
Ich aber gar nicht. Und dann hat es wieder so eine Sleepover-Situation gegeben in einer anderen Schulfreundin bei mir daheim. Und das ist dann wie, also bei denen habe ich mir dann wie auch so getraut zu sagen, dass ich im Fall in dieser Hinsicht einfach Angst habe und dass ich nachher nicht schlafen kann, weil mich das wirklich in meinen Träumen verfolgt hat. Ich habe das lange gehabt, dass ich nicht auch schlafen konnte. Oder mir kann mit einschlafen, ganz viele Gedanken, ganz viel, also einfach, ja, das ist einfach ganz lange immer ein Thema gewesen. Ich hatte lange mit dem zu kämpfen gehabt.
Mhm.
Und dann sind wir in der Betz gewesen, also bin ich 11 gewesen oder so 12.
Ja.
Und dann haben sie mir gesagt, okay, also wir schauen keinen Horrorfilm, weil sie haben eigentlich auch wollen einen Horrorfilm schauen, weil das ist ja cool gewesen, jetzt haben wir einen Horrorfilm schauen, yay. Und ich bin halt nicht so cool gewesen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich kann das nicht schauen, sonst kann ich nicht laufen.
Und dann haben die Bombe
dann drei geschaut. Touren. Nein. Dann haben sie gesagt, okay, aber was ist mit Thriller? Und ich so, ja, also gut. Und dann haben wir den Collateral geschaut mit dem, was ist das, mit dem Tom Cruise, glaube ich. Nein, ist das Tom Cruise, der Denzel Washington macht dort mit. Und doch, glaube ich, der Tom Cruise.
Um was geht's?
Um so einen Serienmörder.
Und das?
Um den Taxifahrer. Nein, nicht Serienmörder, Auftragskiller, sorry.
Und das findest du denn okay, oder was?
Ja, weil es ist nicht Horror gewesen. Es ist nicht so das Gemetzel gewesen und das mit dieser Spannungsmusik. Gut, dann bin ich ganz stolz gewesen, ich dann, das habe ich können schauen, ohne dass ich nachher eine Mühe hatte. Und das ist für mich so ein erster Moment gewesen, wo ich stolz gewesen bin. Einerseits, dass ich eine Schwäche geteilt habe mit meinen Freundinnen, dass sie das aufgenommen haben, dass wir das Beste daraus gemacht haben und dass es das nachher funktioniert hat. Das ist ein stolzer Moment gewesen in meiner Jugend.
Das verstehe ich, vor allem gerade in so einem Alter, wo man cool sein und dazugehören und dann sagst du so, hey, nein, Leute,
genau.
Ich nicht.
Ja.
Ja. Und das haben wir auch gemacht, so Horror-Filme.
Das waren wir keine Freunde.
Wer mir? Oder nein. Du und die anderen?
Na,
mir?
Mir? Ja.
Und dann haben wir, bei mir war es gut, meine Schwester ist ja nur ein Jahr jünger als ich und ich bin eigentlich der grösste Schisshase als sie. Mhm. Also ich habe auch, wenn es so mal gewittert hat daheim, bin ich immer froh gewesen, wenn sie auch noch daheim war. Und das Gute ist, wir sind dann meistens zu meiner Cousine, die irgendwie 100 Meter von uns weg gewohnt hat, sind wir irgendwie, weißt du nicht, so die 6. Höhe zu ihr heim gehen, Film schauen und dann eben so all die Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Dann wie heisst der ganze ganz Schlimme, wo so ganz, ganz grusige Sachen passieren? So auch, aber Final Destination.
Ah, oh, ja, ja.
Wo
ja.
irgendwie so.
Ja, ja, wo dann alle.
Wo die Achterbahn entgleist und dann am Schluss sind gerade alle tot. Außer natürlich jemand. Und das Gute war, weil wir halt so nah aufeinander sind, meine Schwester und ich haben so ein bisschen den ähnlichen Freundeskreis gehabt, immer, also schon dann. Und dann haben wir halt immer zusammen können. Heilaufen. Bin ich immer froh gewesen.
Du hast einfach immer jemanden gehabt.
Ich habe immer jemanden gehabt.
Das, ja. eben, das hilft natürlich auch.
Weil sonst hätte ich natürlich auch in
die Hose geschissen. Ich war halt die Älteste gewesen.
Ja gut, ich bin der Älter. Und das trotzdem. Ich
meine immer, Steffi ist älter als du, weil sie einfach so von der Art ist. So, ich weiß,
weil sie einfach so reif ist und nachher so bin ich noch nebendran.
Nein, aber ich weiß nicht, wieso ich das. Das vergesse ich regelmäßig. Und ich weiß es ja.
Ja, aber du bist nicht die einzige Person, die immer das Gefühl hat, ich sei der jüngere Bruder. Aber sie ist halt schon die, die mehr Eier hat als ich. in allen Bereichen vom Leben.
Shoutout.
Ja, wirklich. Ich fand auch lustig, ich habe bei dem Vortrag, den ich gemacht habe, die Woche, habe ich am Schluss einen Schraubenzieher bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, also meine Schwester will sich jetzt den Schranz lachen, wenn sie sieht, was ich da als Gastgeschenk quasi bekomme, weil sie weiss, ich habe nicht einmal im Ansatz irgendetwas aus einer Werkzeugkiste bei mir daheim.
Aber jetzt kannst du vielleicht anfangen.
Ja, jetzt habe ich einen Schraubenzieher.
Kannst du mal etwas zusammenschrauben?
Wow.
In einer ruhigen Minute.
Das Zeug geht nachher dann wieder zusammen.
Ich glaube an dich.
Ah, schön. Hey, ja.
Ich muss noch schnell so einen kleinen, einen kleinen Bummer wieder mal.
Okay.
Nein,
ist okay, du darfst. Aber hast schon lange keinen mitgebracht.
Ja, und es ist gestern passiert und es ist hier in der Nähe passiert und darum habe ich gedacht, ich mache wieder einmal auf das aufmerksam. Es ist jetzt mittlerweile, heute ist der 4. Juni und es ist jetzt so weit, dass es der 13. Femizid in der Schweiz ist.
Ja.
In Bier, sage ich glaube.
Bier, genau, ja.
Also unweit hier von Baden ist eine Frau von ihrem Mann erstochen worden, während die Kinder noch in der Wohnung gewesen sind und das mitgekriegt haben.
Und sie haben dann nachher die Polizei alarmiert, oder?
Genau, richtig. Und ich bin einfach, ich weiß eigentlich gar nicht großartig, was ich noch soll zu dem sagen, weil ich finde das einfach jedes Mal, wenn und das gibt es regelmäßig, dass ich konfrontiert wird, gerade von Männern, von modernen Männern, von geschiedenen Männern, die mich anhauen und sagen, hey, wieso braucht es denn noch so etwas wie Feminismus? Frauen sind doch gleichgestellt und es braucht es doch einfach alles gar nicht mehr und so. Und ich glaube auch manchmal, dass die Männer nicht ein einziges Mal sich Zeit genommen haben, zum Feminismus zu googeln. Weißt du, also ich google jetzt mal Feminismus und bin mal gespannt, was dann kommt. Das ist jetzt wirklich das Mindeste, was man machen kann, Feminismus. Wenn man sich möchte eine Meinung bilden. Feminismus bezeichnet eine weltweite Bewegung und Ideologie, die sich für die völlige Gleichberechtigung aller Geschlechter einsetzt. Aller Geschlechter. Ne?
Ja.
Es geht nicht darum, dass Frauen mehr haben als Männer. Es
einfach
geht darum,
Gleichberechtigung.
Dass wir alle gleich viel haben.
Ja.
Und ich finde, das ist auch jetzt einfach bei weitem nicht zu viel verlangt. Also, und doch regelmäßig werde ich immer noch konfrontiert von Menschen, die sich über das echauffieren, nerven, die. Auch Frauen, die sich nicht als Feministinnen bezeichnen. Es gab kürzlich so eine Situation, wo mir zugetragen worden ist, dass einmal ein Mensch von mir gewarnt worden ist, respektive von jemandem aus meiner Familie, weil es dann geheißen hat, das ist sie und sie, sie steht so und so zu der Jenny und das ist so eine Feministin. Und ich so denke, proud moment. Wow. Proud moment. Und ich einfach sagen. Und ich finde es einfach immer so, ich finde es ein bisschen dumm.
Ja.
Also es ist für mich immer so ein Zeichen von, du bist einfach nicht sehr gebildet.
Mhm.
Und du hast dir offenbar eben nicht einmal die, wie lange hat das jetzt gedauert? 30 Sekunden, um das
googlen? Nicht einmal. 10 Sekunden. Ich habe genau einen Schluck Kaffee können.
Diesen Effort kann man einer Person doch noch schnell zutrauen. Bevor man einfach irgendwelche Müll labert. Aber Item, um was es mir geht, es ist jetzt Mitte Jahr, das ist der 13. Femizid, wir steuern auf ein Hoch zu.
Ja.
Also wenn das so weitergeht, dann haben wir einen neuen Rekord und es ist wirklich ein trauriger, tragischer Rekord im Bereich von Mord an Frauen in der Schweiz, oder? In einem der reichsten und aufgeklärtesten Länder auf der ganzen Welt. Und das ist einfach für mich ein ganz klares Indiz, dass es in diesem Bereich ganz viel zu tun gibt. Es gibt eine Webseite, die heisst www.frauenhäuser.ch, Häuser mit Umlaut. Und das führt einem zu der DAO, das ist die Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein. Da kann man für Frauenhäuser spenden, also für die Orte, wo Frauen, die in ihren Beziehungen Gewalt erleben, können flüchten mit den Kindern zusammen. Das finde ich unfassbar wichtig, dass es so Institutionen gibt.
Können wir ja vielleicht auch noch die, das haben wir auch noch nie darüber geredet, das ist ja auch erst seit kurzem, seit Anfang Mai, habe ich im Betrieb die genau. Nummer 142, wo sich Opfer von Gewalt in den eigenen vier Wänden quasi können melden bei dieser Nummer 142, die unglaublich wichtig ist und anscheinend, habe ich jetzt gerade in einem Bericht gelesen, sehr häufig auch genutzt wird.
Genau, und man hat auch jetzt herausgefunden, dass es eine Frau, die in ihrem Daheim mit ihrem Partner häusliche Gewalt erlebt, dass es im Durchschnitt, das ist ein Durchschnitt, 7 Trennungen braucht, bis sie sich wirklich löst aus dieser Beziehung.
Ja.
Also man muss sich mal vorstellen, wie viele so Menschen durchmachen und wie viel Trauma und eben wie viel Gewalt erlebt wird, bevor man die Kraft findet, sich zum zu lösen.
Ja.
Das ist wirklich ein Kraftakt. Und das, ja. Und ich finde einfach, also es, vielleicht geht ihr dort mal vorbei, vielleicht informiert ihr euch mal über das. Vielleicht lernt ihr auch ein paar Franken dort. Ich habe das heute Morgen gemacht. Und ein Shoutout noch an Miriam Sutter, das ist eine ehemalige Berufskollegin von mir. Also ich habe mit ihr zusammengearbeitet bei der Annabelle damals. Und Miriam tut sich jetzt, also sie ist Journalistin und Autorin und sie tut sich...
Kommt aus dem Fricktal.
Ja, und sie tut sich jetzt seit Jahren engagieren in diesem Bereich. Sie hat 2 Bücher schon geschrieben, das dritte ist jetzt, wird jetzt gerade geschrieben. Und ich finde, folgt ihr doch bitte auf Instagram. Ihre Handle ist Miriam mit I, also nicht mit J, sondern mit I, _ Sutter. Und sie macht wirklich unfassbar wertvolle Arbeit in diesem Bereich, in Sachen Aufklärung. Ja, das wollte ich jetzt einfach an dieser Stelle durchlassen, weil...
Mega wichtig.
Also, 13 Femizidleute, wirklich.
Ich habe gestern auch die Schlagzeile gelesen und dachte, wow.
Sorry.
Vielleicht kann ich dich noch aufheitern mit einer Geschichte, die ich erlebt habe im Public Viewing von der Eishockey-WM.
übrigens auch Eishockey-WM. Unsere ist ja genau am Sonntag rausgekommen, wo das tragische Spiel war. Und ich bin wirklich, ich habe ja das Gefühl, ich bin verflucht. Immer wenn ich so Sachen schaue.
Nein, du hast geschaut, zuerst mal, oder was?
Ich bin schuld.
Ach Gott.
Es hat so lange so gut ausgesehen. Ich habe wirklich so gedacht, die machen es. Fix, die machen es. Der Bühne Huber ist im Stadion. Ja, Anni hat Venus gesungen. Ja. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht. Das...
Und trotzdem ist es nichts geworden.
Nein, es ist so leid.
Nein, mir
so,
auch.
So unfassbar leid.
Ich konnte es nicht mal können schauen, das Finale. Ich bin den Alain Frey schauen, zu Bern im Kursaal. Komiker, der lustigerweise in Deutschland wahnsinnig erfolgreich ist. Ist ein Schweizer, lebt aber seit 22 Jahren in Deutschland. Und ich habe ihn kennengelernt durch Instagram-Videos, die mir immer wieder reinspielt von ihm.
Genau.
Und ich finde wirklich wahnsinnig lustig. Und wir haben dann, Kollegin und ich, wir haben Tickets gekauft, wirklich vor etwa anderthalb Jahren. Hast du können Tickets kaufen für den? Und es war ein super Abend gewesen. Also wirklich, ich finde, der Typ ist, was der live macht, also der ist so spontan und so schlagfertig. Also ganz viel von seinem Programm entsteht mit dem Publikum im Saal, aus dem Moment, wo er irgendwie Ping-Pong macht mit Leuten im Saal. Also ich habe einen super Abend gefunden. Und es ist auch sehr lustig, er ist reingekommen und hat gesagt, ich weiss, ihr wäret alle lieber noch jemand anders, ich auch.
Aber darf ich noch fragen, er hat Schweizerdeutsch geredet oder Hochdeutsch?
Er hat immer wieder, also er hat das Programm schon vor allem auf Hochdeutsch gemacht.
Ich habe ihn noch nie gehört reden. Was hat er für einen Dialekt?
Solothurner Dialekt.
Solothurn.
Ja. Aber es ist lustig, er ist so ein bisschen wie, das ist doch bei der Michelle Hunziker ist das auch, oder? Sie lebt schon mega lang in Italien und du hörst so ein bisschen, dass sie nicht mehr so das Schweizerdeutsch redet.
Irgendetwas stimmt nicht. Verwaschen.
Genau, und das ist bei ihm auch, weil er halt auch Schweizerdeutsch relativ selten irgendwie noch braucht, weil er hat nicht mal gewusst, dass was der Volk ist.
Was?
Ja, da sagt er, hä, was ist Volk?
Ja, aber das gibt es ja schon 100'000 Jahre.
Haben wir auch gesagt, hat es denn das schon gegeben vor 22 Jahren, wo ich weg bin? Ja, Volk gibt es irgendwie gefühlt seit 1'000 Jahren in dem Land. Ja, auf jeden Fall hat er dann hat er gesagt, es ist okay, wenn ihr während der Show auch ab und zu Eishockey schaut. Und hat dann immer wieder so nach dem Resultat gefragt. Und dann hat es aber wirklich aus allen Ecken gerade sofort dort 0-0. Ja, auf jeden Fall bin ich aber am Tag vorher im Public Viewing mit der Kollegin zusammen. Wir waren nur das Zweite und haben gefunden, ich habe eine Radiosendung gemacht eine Woche vorher und war irgendwie einfach gepackt von dem. Eine Kollegin von mir hat es gut gesagt, Judith Wernle hat es bei mir auf Instagram gepostet, Fan sein vom Fansein quasi. Yeah. Also nicht unbedingt so, das ist okay und Fußball, sondern einfach so Fansein von dem zusammen etwas schauen, zusammen etwas miterleben, zusammen mitfiebern. Das habe ich auch bei jedem Fußball. Und
ja, da kriegst du jetzt gerade wieder eine neue Chance.
Genau, geht jetzt gerade weiter.
An die WM, an Fußball-WM, da kannst du wieder Fan sein vom Fans.
Ich bin wirklich, ich liebe Public Viewings, ich liebe einfach zusammen mit Menschen etwas oder irgendetwas mitfiebern. Und dann sind wir dort hergegangen und dann haben wir so eine Gruppe Aargauer kennengelernt. Und ich meine, das ist auch das Coole, so ein Public Viewing, da geht es 5 Sekunden und du hast neue Freunde gefunden.
Ja.
Dann sind wir zu denen hergestanden und es war wirklich brutal heiß gewesen, gefühlt 50 Grad auf dem Platz. Und dann haben die, das war eine Gruppe gewesen, ich glaube, schlussendlich sind es glaube ich, etwa 15 Leute gewesen, die haben immer wieder Bier geholt. Mhm. Und dann haben sie zu uns auch gesagt, hey, nehmt auch und so. Und wir haben dann irgendwie je so 2 Bier gehabt von denen. Und am Schluss, als der Match dann fertig war, hat die Kollegin zu mir gesagt, komm, jetzt geben wir auch noch eine Runde aus, wo dann auch nicht mehr so viele Leute von dieser Gruppe rum waren. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen geschwind Bier holen. Und dann hat der eine von denen gesagt, ich komme geschwind mit. Gut. Dann sind wir anstehen, am Bierstand. Und dann sagt sie noch so, wie viel brauchen wir? Und er so, 20.
Oh Gott.
Und wir so, okay. Okay, und wir sind beide so perplex gewesen. Wir haben nichts können sagen. Die Frau an der Kasse hat schon tippet, schon das Gerätchen mit 140 Franken hergestreckt und schon angefangen, Bier einschenken.
Ja, so läuft es, gell?
Es ist dann darauf rausgelaufen, dass wir 140 Franken für 20 Bier ausgegeben haben für Menschen, die wir noch nie gesehen haben, wahrscheinlich auch nie mehr im Leben gesehen.
Aber der hat sich gedacht, wenn wir schon mal los sind.
Genau.
Und einer zahlt. Warum nicht? Satzig. Irgendjemand. Da finden wir schon abnehmen. So ist es nicht.
Wir hätten gefunden, vielleicht haben wir ein paar Karma-Punkte gut gemacht.
Und das gehört halt auch dazu, zum kollektiven Feiern.
Definitiv. Ja, ja, ich habe gefunden, bei der Fußball-WM machen wir es dann ein bisschen anders.
Nimmst dein eigenes Döschen mit.
Genau. Oder fragen vielleicht zuerst so, wie viel brauchen wir? 20? Ah, meinst du nicht 10 lang? Die haben alle schon genug Bier gehabt. Also ich glaube, am Schluss sind wahrscheinlich noch ganz viele feurige Bier dort gestanden.
Ja, und vielleicht hat er es auch so gemacht, wie du das einmal machst, einfach 2 gleichzeitig.
Was? 2 gleichzeitig getrunken? Oder
ich bin mit dir schon im Ausgang gewesen und dann habe ich plötzlich 2 Getränke in der Hand gehabt, weil du mir einfach, sobald ich noch einen Schluck noch habe vom einen, denkst du schon das nächste in die Hand gedrückt hast.
Ich kann nur wollen, dass du gut hydriert bist.
Ja, ja, klar. Skinny Bitches.
Ja, Wasser in der Skinny Bitch hat ganz viel Mineralwasser drin und Mineralwasser trinken ist wichtig, Jennifer.
Ich habe mich sehr hydriert gefühlt.
Vor allem am anderen Tag wahrscheinlich. Schön. Oh. So, wir kommen langsam zu einem Ende.
Ja.
Ich habe es schon angekündigt, oder wir beide haben es schon angekündigt, eingangs von dieser Folge. Wir haben noch etwas Kleines für euch. Vielleicht habt ihr es gehört, das 47th Venice Tammets Baden ist jetzt 10 Folgen lang unsere Partnerin gewesen, quasi.
Muchas gracias.
Muchas gracias, wo wir auch unseren ersten Live-Podcast haben dürfen machen am 23. April. Und, das haben wir auch schon dürfen sagen, es gibt im September unsere 2. Live-Show wieder am gleichen Ort. Und weil die Zusammenarbeit jetzt fürs Erste mal kurz zu Ende geht und einfach weil es irgendwie, du hast den Sommer eingeläutet und sowieso Judy Hui und Tralala, würden wir gerne die ersten 2 Tickets für die Live-Show gratis verlosen.
Jawohl.
Unter euch treue Perlen, die da Woche für Woche zulassen.
Genau.
Und das machen wir doch am besten einfach mit einem Kommentar auf Spotify, oder? Weil dort haben wir dann wirklich die, die uns hören. Oder natürlich auch auf Apple Podcasts.
Oder, ich kann gerade sagen. Oder auch dort, weil sonst ist das ja ganz unfair.
Genau, also entweder auf Apple Podcasts oder Spotify oder
und wenn
wo
ihr beides
auch immer
nicht
ihr
habt,
uns hört.
Wenn ihr beides nicht habt, dann schreibt uns schnell eine DM auf Instagram. Oder?
Genau.
Weil das... Ihr habt euch ja jetzt den ganzen September freigehalten. Dann können ihr ja dann sowieso dabei sein. Also super. Wunderbar.
Das Datum sagen wir nämlich immer noch nicht, aber einfach 2 Tickets würden wir schon mal raushauen. Kommentiert einfach unter dieser Folge sehr gerne und unter allen, die da kommentieren und vor allem jetzt wieder mal bis zum Schluss gelassen haben, gibt es die ersten 2 Tickets. Natürlich die besten Plätze dann
im
September.
Also eigentlich auf unserem Schuss.
Ja,
jawohl.
Das tun wir dann noch ausdienen.
Genau, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir das nochmal machen dürfen. Und weil ich, Michelle, jetzt in Summe reingesteppt bin, mit beiden Füßen jetzt der Innenstand. Das Wetter muss es jetzt noch mitkriegen, aber alles andere. Der Mut stimmt. Habe ich noch einen kleinen Musiktipp.
Ah,
ich wog es nochmal.
Ich habe gemeint, einen Witz, weil jemand hat geschrieben, gerne mehr von deinen Witzen.
Also witztechnisch ausgeschossen. Ich habe nur den, wirklich. Ich kann keine anderen mehr.
Also gut.
Genau, habe ich noch einen kleinen Musiktipp. Und das Mal ist er auch wirklich nicht AI generiert, nicht einmal vielleicht, nicht einmal schüch. Es ist ein Klassiker und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil ich ja eben die Serie geschaut habe, Off Campus.
Ah, ja, wo genau. Ich übrigens auch schauen die Woche, aber ich habe gemerkt, ich habe gar keinen Amazon Prime.
Ich habe den Newsreader geschaut und ich bin drinnen.
Hast du geschaut?
Ja, also ich bin geil. Noch nicht ganz fertig, aber ich bin drinnen und ich finde es super. Okay. Guter Tipp gewesen.
Aber das andere ist ja Prime, gell? Off
Campus. Ja, Amazon Prime.
Ja, Amazon Prime, das habe ich eben nicht.
Ja. Ja. Auf jeden Fall, was du sicher kannst hören, ist der Song «The Bitch is Back». Das ist meine Ansage.
Von wem?
Vom Elton John.
Was? Wirklich? Okay,
ein grandioser Song, der sehr prominent vorkommt in dieser Serie und wo man einfach jetzt unbedingt muss hören muss, wenn es in den Sommer reingeht.
Gut. The Bitch is Back.
The Bitch is Back.
Elton John. Ich kann nur Candles Burn Out.
Nein, ist ein anderer Vibe.
Sehr schön. Dann höre ich den vielleicht das Wochenende. Wir haben Teamwochenende.
Nein, wir hören ihn jetzt, wenn wir
auf Zürich fahren. Okay. Fahren. Wir haben Teamwochenende. Nur noch kurz zum Abschluss das Wochenende mit den Leuten vom Radio, von SRF 3, wo wir, ich sage jetzt nicht, woher, dass wir gehen, nicht, dass nachher, falls wir irgendwelche Schandtaten machen, dass wir es nicht zurückholen.
Also kannst du nicht mal sagen, in der Region?
Nein, wir gehen ins Elsass. Möglichst weit weg von der Schweiz.
Und ich habe dich gefragt, Elsässerdeutsch, hast du das mal gehört, wie das tönt?
Ist das nicht einfach Französisch?
Nein, die haben einen eigenen Dialekt.
Okay.
Es ist so eine Mischung aus Französisch und Deutsch. Du musst das unbedingt mal hören.
Ich bin jetzt nicht
das
sicher,
ist der Wahnsinn.
Ich bin nicht sicher, ob wir in Kontakt kommen mit Einheimischen, weil wir haben dort ein Haus
gemietet. So
eine möglichst weit weg von der Zivilisation. Nein, und jetzt habe ich mir jetzt so einen Chat, wer was mitbringt. Und jetzt geheißen, für den ersten Abend bringt jeder etwas mit. Super. Ich habe geschrieben, ich nehme einen Gussgusssalat mit. Gestern bin ich gepostet und habe erst dann gemerkt, wie aufwendig eigentlich so ein hoher Gussgusssalat
ja, also,
ist.
Ja, komm jetzt!
Ja, mal, ich wollte natürlich so einen Gussgusssalat Deluxe mit so angebrötelte Zwiebeln im Kokosöl und dann ganz klein geschnittene Tomaten, 100 verschiedene Kräutchen, Feta.
Ja gut, du bist halt einfach auch selber schuld.
Einfach fein. Ja. Aber ich habe jetzt Zutaten gekauft und habe dann in den Chat hineingeschrieben, ist gut, wenn ich es nicht daheim schon mache, sondern einfach am Freitag dann vor Ort.
Okay.
Ich nehme dafür noch einen Haarföhn mit.
Also, ich habe ein ganz tolles, über das könnten wir auch mal reden, über so Grillrezepte, so Salatrezept. Ich habe ein ganz tolles Rezept von meiner Mutter für so einen richtig geilen Pasta-Salat. Mit so dörten Tomaten drin.
Oh, geil.
Und Serrano-Schinken.
Ja. Oh. Eier?
Nein, keine Eier.
Schade.
Aber wo könnte man ja noch essen? Also,
ich finde, so ein
deiner Fantasie ist kein Grenzen gesetzt.
Ich kann einfach alles reinrühren.
Ah, unbedingt.
Ah, ich liebe Grill. Ich könnte grillieren vom April bis im April.
Also machen wir eine kleine Grillfolge.
Gut, also. In dem Sinn, alles Liebe.
Alles Gute.
Und ein Schmutz auf den Weg.
B und B fortgesetzt. The show must go on. Das ist der Podcast von der Jennifer Bossart und der Michelle Biri, präsentiert von der Wellness-Therme 47 Baden.